dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich zu kommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill hergekommen. Und er ist drin! Und er ist drin! Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfBSTR. Mein Name ist Ricky Palm und ich sitze weder im Fanprojekt noch sitzt Sebastian Rose gegenüber von mir.
Schade eigentlich.
Ich bin sehr froh, dass du da bist. Wir sind in Krassau im Trainingslager. Ihr werdet ihn erkannt haben. Dennis Beyer ist bei mir von Sky Sports News oder nur Sky Sports?
Also kannst du beides sagen. Sky Sport eigentlich, beziehungsweise für Sky Sport News kannst du beides sagen.
Und da machst du, wie alle wissen, viel zum VfB Stuttgart. Nicht nur. Frankfurt gehört noch mit zu deinem Themengebiet. Hoffenheim vermutlich auch noch.
Der ganze Südwesten eigentlich. Also Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg haben wir dabei, Mainz haben wir dabei, Elversberg, Heidenheim, der KSC, also alles in dem Gebiet.
Wie machst du das alles?
Mit viel Fahrerei, also so 50.000, 60.000 Kilometer gehen da im Jahr schon aufs Auto drauf. Okay. Viel Fahrerei, viel Telefoniererei, viel lesen, viel up-to-date bleiben. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist ja Gott sei Dank immer noch sowas wie ein Hobby, nicht nur ein Beruf. Und da geht es ein bisschen leichter von der Hand, als wenn ich da gar keinen Bock auf die ganze Chose hätte.
Ich kann mich erinnern, vor knapp 2 Jahren warst du das letzte Mal bei STR zu Gast. Und seitdem.
Oh, lang schon wieder.
Ja, tatsächlich, 2024. Und seitdem hat sich halt die Welt des Transferjournalismus gefühlt komplett gedreht. Jedenfalls kommt es mir so vor. Also du hast neue Akteure, du hast neue Dynamiken. Mehr Tempo, finde ich, ist in diesem ganzen Business-Transfer, News etc. Mehr Druck auch, mehr Öffentlichkeit. Genau darüber möchte ich heute natürlich mit dir sprechen, über diese ganze Entwicklung, über die Mechaniken, über Gerüchte an sich, Verantwortung vielleicht auch in deinem Job. Und wir wollen natürlich auch über den VfB Stuttgart sprechen. Wir sind ja nicht ohne Grund hier, denn der VfB hält hier sein Trainingslager ab. Und wenn ihr im Hintergrund den Rasenmäher hört, dann liegt das daran, dass der VfB wahrscheinlich morgen früh hier wieder eine Einheit fährt. Ich würde mal damit einsteigen, wenn wir schon hier sind im Trainingslager in Krassau. Du bist heute auch erst angereist, genauso wie wir. Was waren denn für dich so die Themen, die ersten großen Themen?
Ja, ich würde sagen, der Fokus lag schon so auf den WM-Rückkehrern, die jetzt mit dabei sind. Wie präsentieren die sich? Wie fit sind die? Mit welcher Stimmung kommen die zurück? Und ich habe mir interessiert angeguckt, wo Sebastian Hoeneß so ein bisschen den Fokus drauf setzt und wie hoch die Intensität wirklich ist. Denn es ist ja ein knackiges Trainingslager. Montags hin, freitags geht's für den VfB zurück, Samstag Testspiel gegen Everton.
Ja.
Also das ist ein knackiges Programm. Das sind nicht 18 Tage, wie es manchmal auch der Fall ist, wo du ein bisschen steuern kannst, sondern wirklich sehr, sehr viel Input in sehr kurzer Zeit. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich würde sagen, so kleines Zwischenfazit ist, der VfB sieht schon wieder ganz gut aus. Gerade ja. Was so die Abstimmungen, gerade was die Offensive angeht, finde ich, ist der VfB schon in einem sehr ordentlichen Stadium. Das haben wir in anderen Trainingslagern, die teilweise auch ein bisschen früher in der Vorbereitung waren, teilweise ein bisschen länger waren als das jetzt, aber auch schon deutlich anders gesehen.
Ich gehe da mit. Ich habe mir das heute auch ganz genau angeschaut und ganz ehrlich, für uns war es ja schon anstrengend, bei 38 Grad einfach vom Auto zu unseren Plätzen zu laufen, die dann auch noch im Schatten lagen. Und die Spieler haben komplett durchgezogen. Das fand ich schon interessant. Aber die Länge des Trainingslagers hat mich auch etwas überrascht. Ich glaube, Frankfurt war vor dem VfB Stuttgart hier in Krassau deutlich länger. Natürlich auch zu einem früheren Zeitpunkt in der Vorbereitung. Ja. Man hat schon das Gefühl, dass der VfB hier eher den Fokus auf Feinschliff legt, oder?
Ja, würde ich schon sagen, weil es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also klar, Feinschliff, aber auch darauf, die Rückkehrer wieder zu integrieren. Also ich finde, wir sehen sehr viele Spielformen, also schon sehr weit. Wir sind nicht mehr so in dieser Basic-Konditionsbolzer-Arbeit. Spieler hatten ja auch alle Trainingspläne, da wird schon einiges gesteuert worden sein. Aber den Part skippen wir hier eigentlich relativ stark. Das war bei Frankfurt noch ein bisschen anders. Adi Hütter hat auch viel Spielformen trainieren lassen, hat aber auch immer wieder Sprinteinheiten mit eingebaut. Die sind mir jetzt zumindest noch nicht aufgefallen.
Vielleicht finden die dann im Zelt drüben statt, dass es hier auch gibt. Weißt du eigentlich, ob das klimatisiert ist, dieses Fitnesszelt?
Ich hoffe es schwer. Ich weiß es nicht. Ich war selber noch nicht drin. Ich weiß aber, hier in dieser Gaststätte in Krassau, direkt neben dem Trainingsplatz, da haben sie einen Kühlraum. Ah. Der ist sehr zu empfehlen. Da war ich letzte Woche mal ein paar Minuten drin, weil mir das Handy überhitzt ist. Und statt es dann einfach nur so da reinzulegen, habe ich 10 Minuten aus dem Kühlraum gearbeitet. Das war extremst angenehm. Also wer hier ist und sich gut mit den Leuten versteht, vielleicht ist es ein Tipp wert.
Vielleicht wäre das für uns auch was gewesen, denn für uns sind das hier wirklich erschwerte Bedingungen. Und das muss man an der Stelle auch noch sagen, das ist die Anfahrt zu einer Podcast-Aufnahme, die bislang kilometertechnisch von nichts anderem getoppt wurde. Also das ist eine Ehre, mit dir heute zu sitzen. Und nur für dich sind wir hierher gefahren.
Nicht dein Ernst.
Ja, ist so. Also das war das Gespräch, was wir mit dir aufnehmen wollten. Deswegen sind wir hier.
Ich dachte, du wärst eh hier gewesen.
Nein, wir sind für dich gekommen. Wir sind für dich gekommen. Und für alle, die jetzt auch noch kommen wollen, können wir euch jetzt schon mal sagen, am Donnerstag wird es hier einen großen Fanabend geben beim VfB Stuttgart. Da könnt ihr natürlich dann auch teilhaben. Und was ich ganz schön finde, am Freitag findet hier eine VfB-Wanderung statt. Ja, ich schaue zum Chris, der wieder mit am Start ist und die Kameras checkt. Hast du deine Wanderschuhe mitgebracht? Du brauchst nicht antworten. Bei Dennis weiß ich's, der hat seinen Zap mitgebracht, aber keine Wanderschuhe.
Ja, und ich glaube, das Sub ist auch mehr Deko. Ich habe es in der letzten Woche bei Frankfurt versucht und war genau 0 Sekunden im See. Und ich vermute, das wird jetzt diese Woche wieder ähnlich laufen. Aber ich bin alter Optimist. Ich habe es mal mit dabei.
Ja, sehr gut. Also wer Lust hat, wie gesagt, am Freitag noch die Wanderung. Ich habe mir sagen lassen, mittelschwer, knapp 2 Stunden. Also Wanderschuhe einpacken und hier Spaß haben. Und ich will auch noch mal ganz kurz beim Trainingslager bleiben. Wir haben gerade darüber gesprochen, die WM-Fahrer sind zurück. Dennis Undaff, Jamie Leveling, Angelo Stiller, Luca Rackes, natürlich Jamie
Leveling
nicht. Ja, ich wollte gerade erwähnen, was soll man sagen? Es gibt unterschiedliche Erklärungen, warum er nicht dabei ist. Zuerst hieß es, er müsse noch mal einen ganz normalen Leistungstest absolvieren. Da hat man natürlich schon sich gefragt, Moment mal, der war doch am Wochenende. Ja, aber jetzt stellt es sich heraus, er hätte einen Infekt und was findige User im Internet dann auf einmal schon wieder aufdeckten, denn es wird uns gleich als erstes thematisieren, denn Jamie Leveling wurde am Flughafen in Stuttgart gesichtet. Das sorgt für erhitzte Gemüter in der VfB-Community. Kannst du uns vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was Jamie Leveling da macht, beziehungsweise ob er dem VfB den Rücken kehrt?
Das definitiv nicht. Also wir sind in der Recherche noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, genau das ist passiert. Aber was uns von allen Seiten versichert wird, ist, Jamie Leveling hat wirklich einen Infekt und es geht bei ihm definitiv nicht um einen Transfer. Also der ist jetzt nicht heute Morgen angeblich erkältet nach London geflogen und streikt sich zu Chelsea. Das ist definitiv nicht der Fall. Also Fakt ist, Jamie Leveling hat einen Infekt, deswegen ist er nicht dabei. Und Fakt ist, Jamie Leveling wird nicht in den nächsten Tagen transferiert werden. Das ist uns beides sehr, sehr wasserdicht bestätigt worden.
Ich würde noch hinzufügen, Stand jetzt. Wer auch fehlt, ist Bilal Elkanoui. Das war jetzt nicht groß überraschend. Der hat ein paar Tage länger Urlaub bekommen, weil er eben nach dem Ausscheiden mit Marokko einfach noch gewisse Sachen erfüllen musste für sein Heimatland, unter anderem den König treffen. Das ist nicht ganz so schlecht. Und ich finde es, bei Bilal ist es ein bisschen zweischneidig für mich, weil auf der einen Seite verstehe ich total, dass er länger Urlaub braucht. Man darf nicht vergessen, der hat die Winterpause auch durchgespielt beim Afrika Cup. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn er dann auch mal runterfahren kann, auch vom Kopf her. Das ist schon in Ordnung. Aber er steigt schon dann relativ spät in die Vorbereitung ein, wenn er erst nächste Woche zur Mannschaft stößt. Ist das ein Problem deiner Meinung nach?
Kann schon sein, dass er dadurch ein bisschen mehr Anpassungszeit braucht. Aber am Ende sind, glaube ich, diese 3 Tage, die er jetzt mehr hat, dann auch wirklich was wert. Weil du hast es angesprochen, als die anderen zumindest mal ein paar Tage über Weihnachten frei hatten, war er beim Afrika-Cup, ist dann zurückgekommen, dann hier mehr oder weniger direkt wieder beim VfB eingestiegen, dann nach der Saison direkt in die USA zu einer Weltmeisterschaft, kommt dann zurück und dann, so was wären es dann gewesen, 2 Wochen Urlaub, 3 Wochen ist dann schon knapp. Also diese Tage, die werden ihm gut tun und auch da ist es so, mehrfach bestätigt worden, es ist ein Sonderurlaub, der jetzt nicht kurz vor knapp noch deswegen dazugekommen ist, weil er keinen Bock hat oder weil da ein Transfer ansteht, sondern es ist nochmal ein bisschen extra Erholung für Bilal.
Ich kann aber schon dazu sagen, für alle, die noch mehr Transfer-News hören wollen, wir werden natürlich, wenn wir Dennis da haben, ein Transfer-Update machen, aber erst ganz am Ende. Jetzt kümmern wir uns noch so ein bisschen um Themen hier im Trainingslager. Dann reden wir so ein bisschen über dich und deine Arbeit und anschließend geht es dann nochmal in Medias Res, was Transfers angeht. Und wir sprechen natürlich auch über die Testspiele, die der VfB zuletzt absolviert hat. Zum Trainingslager ist vielleicht noch ganz interessant für alle, die es nicht mitbekommen haben, ein paar NLZ-Spieler des VfB Stuttgart haben es auch geschafft hier ins Trainingslager. Yannick Spalt natürlich, Jed, der uns wirklich begeistert hat in den Testspielen, ist mit dabei. Christopher Olivier ist am Start, Lauren Ulrich auch. Das ist jetzt nicht so überraschend. Kein Malanga und auch kein Mirza Čatović.
Yes.
Ist das irgendwie zu erklären? Weil bei Čatović hatte man ja schon das Gefühl, dass er von den NLZ-Spielern sehr nah dran ist eigentlich am Profikader. Jetzt ist er weder in den Testspielen eingesetzt worden, noch ist er im Trainingslager dabei. Ist das aus deiner Sicht schon ein Indiz, wie es mit ihm weitergehen könnte?
Definitiv. Also ich glaube, das hängt ganz eng zusammen. Es gab da vor, lass mich lügen, 2 Wochen ungefähr, gab es dann nochmal Gespräche. Dann wir hatten ja das Mirza Čatović-Wechselthema schon im Winter. Damals war er kurz davor, zu Salzburg zu gehen. Das kam dann nicht zustande. Das Thema haben wir jetzt wieder. Es gab da Gespräche und der VfB und auch die Čatović-Seite haben sich darauf verständigt, dass diesen Sommer dann ein Wechsel passieren soll, weil der schon sehr gut ist, weil er zu gut ist für den VfB 2 in der dritten Liga, weil das auch seiner Entwicklung dann nicht hilft, weil er aber, wenn wir ins Mittelfeld des VfB gucken, jetzt auch nicht die ganz große Perspektive hat, da sofort Spielzeit zu bekommen.
Ja, es ist eng gedrungen.
Du hast 4 Leute, werden wir nachher wahrscheinlich sogar noch genauer drauf eingehen, du hast 4 Leute, die leistungsmäßig sehr, sehr nah beieinander sind und da wäre es für ihn sehr schwer. Deswegen bin ich mir sicher, wird es da in diesem Sommer einen Transfer geben, in welcher Form, wird sich dann in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen zeigen. Aber ich glaube nicht, dass wir Mirza Čatović in der kommenden Saison im VfB-Trikot sehen.
Für mich, von den gerade genannten jungen Spielern, einer, der mich wirklich begeistert hat zuletzt, war Chris Olivier. Also, dass er gut ist, wussten wir auch schon davor. Aber ich finde, der hat es jetzt nochmal absolut nachgelegt. Yannick Spalt ist stark, den möchte ich nicht kleinreden. Aber irgendwie zeigt er das, was ich erwartet habe von ihm. Also er hat bei der U21 herausragende Spiele gemacht. Er hat auch nicht ohne Grund gegen Rom debütieren dürfen beim VfB Stuttgart. Ist auch jetzt völlig berechtigt mit im Trainingslager. Aber für mich war Chris Olivier derjenige, der es jetzt wirklich nochmal bewiesen hat, dass er in diese Profimannschaft will. Auch um ihn gab es ja immer wieder Gerüchte. Und viele VfB-Fans machen sich ein bisschen Sorgen, dass wir ihn jetzt verlieren an dem Punkt, wo er vielleicht sogar die Möglichkeit hätte, einen Platz einzunehmen auf der rechten Seite, eben durch die Verletzung von Loris Asillon etc. Weißt du da mehr, wie der Stand ist? Können wir VfB-Fans uns vielleicht sogar Hoffnung machen, dass er bleibt?
Ich würde es mal so sagen, wenn Chris Olivier hat Möglichkeiten und hatte Möglichkeiten, den VfB zu verlassen und ich glaube, wenn der VfB sagen würde, wir glauben gar nicht an dich und jetzt nehmen wir hier ein Millionchen, vielleicht anderthalb mit ein bisschen Bonuszahlungen, die nehmen wir mit, dann wäre er schon weg.
Ja.
Aber es gab einen Grund, dass Sebastian Hoeneß gesagt hat, ich will diesen Jungen in der Vorbereitung dabei haben, ich will, dass der sich zeigt. Nicht nur alibimäßig mal einen Tag, um da ein bisschen auf Zeit zu spielen, sondern er wollte ihn sich angucken. Er wollte sehen, wie weit ist dieser Olivier, was kann der? Und aktuell gibt's da, soweit ich weiß, jetzt noch keine Entscheidung, keine Wechselfreigabe, auch jetzt nichts, was akut bevorsteht. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, Chris Olivier spielt nächste Saison definitiv noch beim VfB Stuttgart, aber ich bin bei dir. Ich finde, er macht's extrem gut. Ja. Auch die Resonanz, die ich so aus dem Verein zu ihm mitbekommen, ist sehr, sehr gut. Er haut sich voll rein. Er zeigt, dass er diesen Sprung schon machen kann. Und jetzt haben wir da natürlich noch ein paar Variablen auf der Position. Lorenz Asignon hast du angesprochen. Leo Stergiou ist einer, der noch gehen könnte. Das hängt damit natürlich alles zusammen.
Ja.
Das ist, ich würde mal sagen, aus Spielersicht wahrscheinlich eine unbefriedigende Situation, wenn du so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt und nicht weißt, okay, bin ich wirklich so nah dran, dass ich die Chance auf Spielzeit in der ersten Mannschaft beim VfB habe? Oder gehe ich doch noch so kurz vor knapp? Habe ich dann überhaupt noch die Alternativen? Das ist sicher keine ganz einfache Situation, aber er tut genau das, was ich von einem Spieler in dem Alter erwarten würde, nämlich er haut sich voll rein und er zeigt, ey, an mir, ich bringe hier was. Ich bin keiner, den man der hier sich wegekelt. Ich bin auch keiner, den man jetzt einfach so links liegen lässt, sondern ich zeige mich und ich zeige, was ich drauf habe. Und ich finde, das macht er sehr, sehr gut und ist deswegen für mich Stand jetzt so einer der Gewinner dieser Vorbereitung auch.
Da würde ich absolut mitgehen. Sebastian und ich haben schon darüber gerätselt, ob er vielleicht sogar eine Option ist für das Pokalspiel gegen Rostock auf der rechten Seite. Du hast mit Nati jetzt noch einen Spieler gehabt, der häufiger auf rechts eingesetzt wurde als sonst und natürlich auch ein bisschen defensiver, als wir das sonst von ihm gerade in der vergangenen Saison gewohnt waren. Josh Wagnermann häufig links eingesetzt worden. Da möchte ich nachher nochmal mit dir drüber sprechen, wie du grundsätzlich so die Balance im Kader siehst, weil das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Wir wollen aber so langsam dazu überleiten, mal über dich und deine Arbeit zu sprechen. Eins will ich aber noch unbedingt hinterlegen, weil auch da gab es ganz kurz Schnappatmung. Krischer Brümel fehlte ja beim Test gegen Paris aufgrund eines Schlages auf die Wade. Da können wir sagen, der hat wieder voll mitgemacht. Der ist absolut im Saft. Da müssen wir uns also keine weiteren Sorgen machen. So, jetzt reden wir über dich und über deine Arbeit. Wir haben es gesagt, vor 2 Jahren war es das letzte Mal da. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Themenbereich Transferjournalismus seitdem verändert?
Also jetzt für mich persönlich nimmt er nochmal einen größeren Raum ein, allein der Tatsache geschuldet, dass noch ein bisschen mehr Clubs dazugekommen sind, dass ich auch nochmal vernetzter geworden bin in den letzten beiden Jahren. Das bedeutet, dadurch kommt natürlich auch nochmal mehr auf. An sich würde ich sagen, jetzt aufs große Ganze gesehen, ist der Transfermarkt, der Transferjournalismus insbesondere schon wilder geworden. Er ist viel schneller geworden. Es sind sehr viele Akteure noch auf den Markt gekommen, die davor nicht so da waren, die Transfers nicht so als
Businessmodell?
Ja, Businessmodell oder auch als Fokus hatten, sondern die es eher an der Seite mitgenommen haben. Mittlerweile hast du viel mehr Ausprägungen, weil jeder merkt, wie groß dieses Thema ist, wie groß das wahrgenommen wird, welche Wucht, welche Schlagkraft solche Transferthemen auch haben. Deswegen hast du immer mehr, die da mit dabei sind, Lokalzeitungen, die immer mehr machen, Insider, mal besser, mal schlechter informiert sind, die irgendwas in die Welt blasen, Journalisten, die sehr viel, gerade auf Social Media, noch in die Welt blasen. Also du hast schon viel, viel mehr Umsatz und ich finde, du merkst es auch, wenn du jetzt mal rein auf den VfB guckst, das ist gefühlte Wahrnehmung, aber vor 4 Jahren, 5 Jahren hast du ein paar Gerüchte gehabt und an manchen war gar nichts dran und an manchen war zumindest ein bisschen was dran. Und mittlerweile machst du Twitter auf, gibst Hashtag VfB an, dann hast du also 5 neue Namen, die entweder mit dem VfB in Verbindung gebracht werden oder schon zum Medizincheck da sind oder zumindest schon so gut wie vor einem Wechsel stehen. Und an überraschend vielen ist dann nichts dran. Also das hat es schon auch nochmal komplizierter gemacht, mit dieser Flut umzugehen. Nicht nur für mich, aber auch für Fans, auch für Leute rund um den Verein ist es auch noch wichtiger geworden, das ein bisschen selbst einordnen zu können, an was ist jetzt was dran, wo können wir uns drauf freuen, was lassen wir mal laufen und warten erstmal ab. Also das ist schon eine Wahnsinnsflut und da kannst du dich im Endeffekt eigentlich den ganzen Tag hoch und runter damit beschäftigen und liest, wenn du nicht nur den VfB anguckst, sondern die Bundesliga, liest eigentlich jeden Tag 100 neue Namen, die angeblich davor stehen.
Was es bei mir zur Folge hat, ist, dass ich gar nicht mehr so viel Lust habe, mich mit Gerüchten zu beschäftigen. Früher war es so, man hat ein Gerücht gehört, man wusste ungefähr, welche Quellen man so vertrauen kann. Dann hat man sich mit den Spielern beschäftigt, hat sich entweder auf die Spieler gefreut, war vielleicht dann auch mal enttäuscht, wenn sie nicht kamen. Aber grundsätzlich hat das immer so eine Vorfreude ausgelöst. Inzwischen ist die Flut, wie du gesagt hast, so riesig, dass man wirklich die Lust verliert, sich mit jedem zu beschäftigen. Was mich dann noch interessieren würde, du hast angesprochen, es sind neue Player sozusagen in diesen Markt eingedrungen. Wenn du das so beobachtest, sind das dann auch immer Menschen, die aus dem Journalismus kommen oder versuchen sich da auch manche so als Quereinsteiger?
Da versuchen sich auch manche als Quereinsteiger. Ich glaube, es ist schon, der Fokus liegt auf denen, die entweder aus dem Journalismus kommen oder sich als Journalisten im weiteren Sinne verstehen, auch Blogger teilweise immer mehr. Und du hast auch Leute, die gar kein Gesicht zeigen, die sich als Insider auf Twitter darstellen und du kannst eigentlich gar nicht genau wissen, ist das einer, wer ist das, wer steckt dahinter, ist das jetzt einfach was zusammengeschustert, das hat der wirklich Quellen, also ich glaube, da gibt's die komplette Bandbreite.
Ja, das finde ich nämlich auch interessant, also beim Abschätzen der Validität der Quellen habe ich wirklich inzwischen Probleme. Also es gibt natürlich so ein paar, da weißt du, wenn die was sagen, ist schon eher was dran als nicht. Aber dadurch, dass es eben so viele sind, ist es ganz, ganz schwer herauszufinden, wie valide sind eben diese Protagonisten, die da in Erscheinung treten. Und für mich entsteht da auch so ein kleiner Konflikt im Bereich Journalismus, weil ich verstehe, dass das, was Sky macht, einen journalistischen Anspruch hat. Aber du hast bei vielen, ich nenne sie jetzt Transferjournalisten, das Gefühl, dass es auch eher Unterhaltungsbranche ist ein Stück weit. Also da vermischen sich so zwei Welten. Ist das für dich ein Problem, weil du bist ein Journalist, du hast die Ausbildung genossen, du hast den klassischen Weg genommen sozusagen.
Aber beißt sich das für dich? Journalismus und Unterhaltung?
Ja, wenn es um meinen Verein geht, ist es tatsächlich für mich ein Unterschied. Wenn ich von außen drauf blicke, es geht um andere Vereine, ist es für mich auch Unterhaltung. Aber sobald es um meinen Verein geht, merke ich, wie es mich persönlich tangiert und mich natürlich dann auch manchmal ärgert, wenn Gerüchte in Umlauf gebracht werden, wo, also du eigentlich weißt, das ist jetzt Quatsch, was du da jetzt gerade liest. Mhm. Und trotzdem wird es aber aufgenommen wie ein Gerücht, das genauso valide ist wie die Meldung letzte Woche, dass Leo Sauer zum VfB wechseln könnte.
Ja, also ich denke, dass der Übergang schon sehr fließend ist. Ich glaube, dass wir im Fußball generell in einem Unterhaltungsbusiness sind. Auf jedem, auf jeder einzelnen Ebene, jede Aussage, die getätigt wird, hat natürlich Einfluss auf teilweise auch auf Transfers, auch auf die Außendarstellung, trägt aber in erster Linie zur Unterhaltung der Menschen bei, die das im Fernsehen sehen, die das lesen, die sich Videos angucken. Alles, was auf dem Platz passiert, trägt zur Unterhaltung der 60.000, weil die in der MAP-Arena sind und den Millionen, die vor dem Fernseher sitzen. Also für mich ist der Fußball an sich komplett ein Unterhaltungsbusiness. Und so sehe ich auch den Transferjournalismus. Also es ist Unterhaltung. Der wichtige Punkt dahinter ist, dass die Unterhaltung natürlich immer journalistischen Standards genügen muss.
So, das ist mein Punkt.
Ich glaube, da kommen wir zusammen, dass jetzt tröge aufzuschreiben, was passieren könnte, nicht mehr das ist, was gewollt ist. Dass du aber nicht in die Bereiche kommen kannst, die du gerade angesprochen hast, dass ich jeden Tag 6 Gerüchte online lese und dann sauge ich mir noch vier Spieler aus den Fingern, die ja irgendwie auch zum VfB passen könnten, weil ich habe den letztes Jahr mal in der argentinischen Nationalmannschaft gesehen und der würde auch zum VfB passen und dann werfe ich den mal rein. Dann ist es einfach kein guter Journalismus mehr und ich glaube nicht, dass ich das beiße. Ich glaube, dass guter Journalismus mit fundierten Fakten und Einschätzungen und auch mit einer Tonalität, die dann nochmal einen Unterschied macht, unterhaltsam aufbereitet, das ist, was ich mir auf die Fahnen schreiben will und was wir, glaube ich, bei Sky präsentieren wollen und, glaube ich, im Großen und Ganzen auch sehr gut schaffen bisher.
Da sind wir aber schon bei einem wichtigen Punkt, nämlich, wie entstehen eigentlich diese Gerüchte? Das fragt man sich ja immer wieder. Also eine Variante hast du gerade schon aufgezeigt, die trifft wahrscheinlich nicht auf dich zu. Man saugt sich irgendwas auf den Fingern. Aber was sind so typische Quellen für dich? Berater, Vereine, Scouts, Spielerumfeld. Wie entwickelt sich für dich eine Meldung oder etwas, was du hörst, zu einem validen Gerücht?
Du hast sie aufgezählt. Also grundsätzlich, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, kann alles eine Quelle sein und ist auch alles eine Quelle. Es gibt Dinge, die bekommen wir aus der Mannschaft mit. Es gibt Dinge, die bekommst du von Vereinen mit. Es gibt Dinge, die bekommst du von Beratern mit. Es gibt Dinge, die bekommst du mit von Freunden, von Familie, lass es den Postboten sein, der zufälligerweise bei mir die gleiche Post austrägt wie bei Grisha Pröbel und ihm dann sagt, dem wurde gesagt, nächste Woche bin ich übrigens weg.
Ist das ein fiktives Beispiel?
Das ist ein fiktives Beispiel, aber so weit weg ist es gar nicht. Also es kann grundsätzlich mal alles eine Quelle sein und wir arbeiten, beziehungsweise ich arbeite auch so ein bisschen nach dem Drei-Reihen-Prinzip ein bisschen. Also es gibt die dritte Reihe sind Menschen, die mal irgendwas mitbekommen haben könnten, die ein Tippgeber sind, die eine entfernte Verbindung haben oder die im Zweifel auch ein Twitter-Account sind, der mal was in die Welt bläst. Das ist keine valide Quelle, auf die mir dann reicht, um eine Meldung zu machen, aber sie dient zumindest mal als Rechercheansatz.
Mhm.
Reihe 2 sind Leute, die zumindest näher an diesem ganzen Thema und an dem konkreten Gerücht dran sind. Reihe 1 sind Leute, die im besten Fall direkt im im Transfer mit drin hängen.
Also Berater zum Beispiel.
Oder sich auf jeden Fall en Detail in dieser Geschichte auskennen. So. Und jetzt ist es natürlich, je tiefer du reingehst, desto valider wird das Ganze, desto mehr musst du Leuten aber auch vertrauen, desto mehr musst du Leute auch schützen. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht ins Detail gehen, wer da wie redet. Aber das ist grundsätzlich so das Modell, wie ich versuche, aus einem vagen Namen, der mal irgendwie in den Umlauf gebracht wird, ein valides, ich würde es gar nicht Gerücht nennen, sondern ich würde es eher Meldung machen. Aus einem Gerücht eine Meldung zu machen und dann die Tonalität zu treffen und einzuschätzen, stimmt das oder stimmt das nicht. Du hast dann dazu noch, ich sag mal, einen Erfahrungsschatz oder Dinge, die sich ansammeln, die auch in die Richtung mit reinspielen. Bedeutet, jetzt auch wieder fiktives Beispiel, wenn ich aus dem VfB weiß, wir können maximal 10 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben. Und ich bin mir sicher, dass das stimmt, das ist geprüft, das ist validiert. Und an den Rahmenbedingungen ändert sich in den nächsten 2 Wochen nichts. Dann kannst du davon ausgehen, dass ein Stürmer für 50 Millionen Euro höchstwahrscheinlich hier nicht aufschlägt und bei mir in der Recherche erstmal hinten runterfällt. Das ist ein Punkt. Oder wenn ein Spieler bei einem Verein im Gespräch ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es andere Vereine gibt, die ihn zumindest mal beobachten. Und wenn sich dann andeutet, dass aus dem Transfer, aus welchen Gründen auch immer, nichts wird, dann kann das bedeuten, dass es an einer anderen Stelle heißer wird. Entweder deswegen oder als Grund, dass es beim anderen Verein kälter wird. Das reicht dann auch noch nicht für eine Meldung, aber es sind alles Puzzleteile, die dann am Ende zusammenkommen. Und das ist es im Endeffekt. Es ist nicht eine Quelle, die dann zu einer Meldung wird, sondern es ist ein Puzzle aus verschiedenen Informationen, die du zusammensetzt und so möglichst das korrekte, das ganze Bild hast.
Das wäre nämlich meine Nachfrage gewesen. Also du brauchst diese Puzzleteile, um eine Meldung daraus zu machen, denn ich könnte mir vorstellen, dass es da auch immer mal wieder, aus welcher Reihe auch immer, Menschen gibt, die bewusst falsche Meldungen in Umlauf bringen oder dir vielleicht auch manchmal Infos geben, die nicht zutreffen. Aber durch dein Puzzlesystem, sage ich jetzt mal, validierst du diese Meldung bis dahin, dass man sagen kann, okay, das kann ich jetzt entweder twittern oder in die Sendung Transfer-Update mit reinnehmen.
Genau.
So läuft das dann am Ende ab. Verstehe. Wie viel Prozent deines Tages nimmt denn das Thema Transfers für dich jetzt ein, gerade aktuell, mitten in der hohen Phase sozusagen?
Also jetzt im August ist es schon viel und wird jetzt noch mehr. Also wenn du meine Freundin fragst, die fasst sich teilweise an den Kopf, weil auch da kommt mal nachts um 10 ein Anruf, wenn wir eigentlich auf der Couch liegen. Und da ist es dann schon viel. Ich würde mal sagen, wenn ich es jetzt mal runterbreche auf die normale Standardarbeitszeit, dann sind das jetzt 60, 70% im Trainingslager, eher ein bisschen weniger, weil du so viel andere Eindrücke, so viel sportliche Eindrücke dazu hast. Aber generell im August würde ich mal sagen, so um die 60%. Wenn wir dann in die Deadline-Week kommen, dann sind wir schon an den 90 und der Deadline-Day, da ist das ist 100%. Also da muss sich schon jemand den Fuß brechen, dass du sagst, das ist jetzt eine Meldung, die so relevant ist, dass sie bei uns einen Aufschlag hat und die so relevant ist, dass sie auch die Leute draußen interessiert. Deadline-Day ist 100 bis, wenn du von einem 8-Stunden-Arbeitstag ausgehst, 130%.
Kannst du da überhaupt noch die Zeit aufbringen, um alles so zu checken, wie du das zum Beispiel jetzt machen würdest? Oder ist dann auch viel Instinkt dabei bei dieser Arbeit?
Ja, kannst du. Da geht's dann oft aber auch schneller, weil es dann deutlich weniger Optionen gibt, deutlich weniger Variablen, die noch auf dem Tisch liegen, deutlich weniger Sachen, die noch zu klären sind, sondern wenn wir jetzt in dem Deadline-Day-Beispiel bleiben, da ist es spitz auf Knopf. Kommt der Spieler oder kommt er nicht? Und wenn er nicht zum VfB kommt, dann kommt er höchstwahrscheinlich auch nirgends anders mehr hin. Da geht's dann oft schneller, Dinge zu validieren. Aber ist natürlich dann auch noch mal intensiver, weil da machen 5 Minuten dann noch mehr einen Unterschied, als sie das sowieso schon tun.
Lass uns vielleicht das Ganze mal am Beispiel VfB Stuttgart etwas konkreter machen. Jetzt gar nicht, welche Quellen du da anzapfen kannst. Es ist schon klar, dass wir darüber hier nicht sprechen können. Mich würde aber interessieren, wie sieht denn so eine Woche beim VfB Stuttgart für dich aus? Also wenn jetzt der Montag startet nach einem ganz normalen Bundesligaspiel, was macht der Dennis dann?
Also normalerweise, ich würde die Woche am Sonntag schon starten.
Ja.
Weil Sonntag beginnen wir die kommende Woche zu planen. Sprich, welche Vereine sind gerade bundesweit interessant? Bei welchen Vereinen drängen sich welche Themen auf? Also es geht dann darum, da schon im Kopf zu haben, über welche Themen möchte ich denn eigentlich sprechen? Welche Spieler, Protagonisten, Interviews möchte ich anfragen? Und was möchte ich da behandeln? Und dann beginnt die Planung eigentlich am Sonntag. Und dann steht zumindest schon mal so zu 50-60%, wo fahre ich an welchem Tag in der nächsten Woche hin? Das kann dann immer noch tagesaktuell überholt werden, wenn hier Cenan Pejinovic dann doch aufschlägt oder sich ein Interview verschiebt. Das ist dann noch Feinabstimmung, aber normalerweise beginnt die Planung am Sonntag und darauf baut's dann auf.
Das heißt, du arbeitest dann in der Regel auch immer in Stuttgart, bist da wohnhaft, wenn ich das richtig verstanden habe, sonst könntest du ja nicht Grischa Brömmes Postboten kennen.
So nämlich. Gut zusammengesetztes Puzzle. Genau, ich wohne in Stuttgart und 90% von dem, was ich tue, findet dann draußen statt, am Trainingsplatz beim VfB, in Freiburg bei einem Interview, in Frankfurt mal auf einen Kaffee mit jemand. Das ist der Arbeitsbereich, in dem ich bin. Und dann wird auch das meiste von draußen produziert oder zumindest fertig, mehr oder weniger fertig nach München digital angeliefert. Und das findet dann an den Plätzen statt oder zum Teil bei mir zu Hause im Büro.
Dann nochmal die Frage, wenn ich jetzt beim VfB Stuttgart draufblicke, da gab es ein paar spektakuläre Transfers, ein paar Transfers haben sich auch über längere Zeit angebahnt, die waren dann nicht mehr ganz so spannend, als sie dann bei uns aufschlagen. Gab es für dich so einen Transfer, der für dich zwar immer eine gewisse Relevanz hatte, aber schwer zu verifizieren war, sodass es eine Meldung werden konnte, an den du dich vielleicht erinnerst?
Ich kann mich erinnern, dass Ermedin Demirovic, als er zum VfB gekommen ist, ein bisschen gedauert hat, bis wir da wirklich so viel Fleisch am Knochen hatten, dass ich sagen würde, wir gehen damit raus. Und Serhou Guirassy war damals noch ein Thema, der kam am
Design-Day,
soweit ich weiß, für Sascha Kalajdzic. Und da war am Abend davor, am Tag davor hatten wir die Info, da gab es aber unklare, teilweise sich sehr widersprechende Quellenlagen. Also das hat dann eine Weile gedauert, bis wir da dann on track waren. Ich glaube aber im Großen und Ganzen ist es dann schon so, je konkreter es wird, desto konkreter wird es dann auch bei uns.
Da sind wir gleich bei einem weiteren wichtigen Thema, nämlich diesem Spannungsfeld aus Geschwindigkeit und Genauigkeit. Ja, also wie gehst du mit dem Druck um, eine Meldung als Erster haben zu wollen, vielleicht sogar zu müssen?
Eine Meldung als Erster zu haben ist schön, ist am Ende auch wichtig, aber die Genauigkeit ist für mich immer unverhandelbar eigentlich. Also wenn ich mich entscheiden muss, der Erste zu sein, aber dafür ist die Meldung mit 50%iger Wahrscheinlichkeit falsch, oder der Zweite, Dritte, Vierte zu sein und dafür ist sie zu 98% richtig, dann ist es immer die Genauigkeit, auf die ich gehe und auf die ich gehen will. Und ich glaube, das muss auch der Anspruch sein, weil da sind wir wieder an dem Punkt, den du vorhin beschrieben hast. Das unterscheidet dann, finde ich, den Journalisten vom Informationen in die Weltbläser oder vom Gerüchtekoch, dass diese Genauigkeit einfach der Anspruch sein muss, an dem ich mich messen lasse und wir uns auch messen lassen.
Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, mal ein Thema anzusprechen, das letzte Woche die VfB-Bubble in Wallung versetzt hat. Es gab von dir eine Meldung zu Ermedin Demirovic, die auch Sebastian Hoeneß etwas verärgert hat. Und man stellt sich natürlich die Frage, nachdem wir das jetzt alles so gehört haben, würdest du die Meldung nochmal so machen, wie du sie vor zwei Wochen warst, glaube ich, gemacht hast?
Ich würde sie sicher anders formulieren, weil die Meldung schon zu Missverständnissen geführt hat. Da gab es den einen oder anderen, der rausgelesen hat, Sebastian Hoeneß würde einen Abgang von Demirovic forcieren. Und das ist definitiv nicht der Fall, hat Hoeneß auch nochmal klargemacht. Und die beiden haben gutes Verhältnis. Das hat unter anderem Medo heute bei uns in der Medienrunde auch nochmal bestätigt. Das würde ich sicher anders formulieren. Zum Kontext hätte da geholfen und ist da wichtig, dass der VfB in diesem Sommer Transferüberschuss erzielen muss. Das ist aber eine Info, die da nicht mit drin war, die für den Kontext sicher hilfreich gewesen wäre, aber die ich da noch nicht machen konnte, weil sie eben noch nicht wasserdicht war zu dem Zeitpunkt und deswegen nicht stattgefunden hat.
Wenn ich da meine Perspektive ergänzen darf, also was damit einhergeht, ist ja, dass der VfB Stand jetzt einen Grischa Brümmel verpflichtet hat und auch einen Leo Sauer. Das wird dem VfB wahrscheinlich so knappe 20 Millionen gekostet haben, weil für Grischa mit Sicherheit auch ein Handgeld geflossen ist. Und man kann davon ausgehen, der VfB muss in dieser Größenordnung auch noch einen Spieler abgeben. Und wenn man so schaut, welche Spieler sind Abgangskandidaten, die diese Sphären erreichen könnten, ist es ja jetzt nicht so, dass es da allzu viele gibt und ein paar will man auf gar keinen Fall abgeben. Und ich glaube, dadurch wird auch dieser Kontext, den du jetzt nochmal geliefert hast, verständlicher für die Leute.
Genau. Ja,
gibt es sonst so Momente, da wusstest du zwar, hier und da entwickelt sich was, muss jetzt nicht auf den VfB bezogen sein, sondern allgemein, aber du hast bewusst nicht darüber berichtet, weil du vielleicht im Hintergrund Gespräche geführt hast, die dir klar signalisiert haben, lass das mal lieber, das verschlechtert unsere Verhandlungsposition oder dergleichen. Gibt es sowas immer mal wieder?
Das gibt's. Wir sind natürlich nicht nur Beobachter des Fußballs, sondern in gewisser Weise mit Meldungen auch jetzt nicht der wichtigste Player, aber ein Player, der da Einfluss drauf hat. Und wenn ich mit Leuten spreche und mir gesagt wird, lass das weg, berichte das nicht, das gefährdet diesen Deal, das kann diesen Deal gefährden, dann machen wir das auch nicht. Also
Nervt das dann? Also, weil man hat das faktisch, man könnte es rausgeben, es wäre eine große News zum Beispiel, aber du wirst halt gebeten darum, es nicht zu tun und natürlich möchte man auch weiterhin mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Aber nervt das dich dann in dem Moment?
In manchen Situationen schon. Bis in dem Zeitpunkt, wo es dann woanders aufploppt, dann schon im ersten Moment ein bisschen langfristig, aber ehrlicherweise gar nicht, weil wir da wieder zu Zusammenarbeit kommen, da kommen wir wieder zu Genauigkeit und da kommen wir dann auch zu Verantwortung, die wir haben. Deswegen kann das schon mal kurz nerven, aber das ist jetzt nicht so, dass mir das schlaflose Nächte bereitet und auch was, wo ich sage, mir ist da eine langfristige Zusammenarbeit und Vertrauen, dass du in diesem Bereich auf jeden Fall aufbauen musst, auf beiden Seiten, ist mir 10-mal wichtiger als dann eine Meldung hin oder her.
Gab es in diesem Kontext dann vielleicht auch so einen Niermist, der dir durch die Lappen gegangen ist? Also sprich, du wusstest konkret, da und da passiert was, ich darf aber nicht darüber berichten, weil mich zum Beispiel ein Sportdirektor rumgebeten hat. Und dann siehst du auf einem anderen Kanal, Mensch, der haut das Ding jetzt raus.
Ja, das gibt's immer mal wieder. Da muss dann im Endeffekt einfach drüber stehen. Das sind dann genau die Situationen, die im ersten Moment dann mal kurz nerven können. Aber das ist dann part of the game.
Wie sehr beeinflusst dann auch Social Media und so grundsätzlich die Fanerwartung deiner Arbeit? Also ist das so mit der wichtigste Part fast schon?
Nee, der wichtigste würde ich nicht sagen. Die Fanunterhaltung würde ich schon sagen und die Themen zu setzen, die Fans interessieren, die Fans hören wollen, das würde ich sagen, ist definitiv meine Erwartung. Aber Social Media würde ich da jetzt nicht groß mit reinnehmen, weil du wirst es genauso gut wissen. Ich habe auch das Gefühl mittlerweile, wenn du dir Twitter anguckst, wenn du dir teilweise Instagram anguckst, wenn du dir anguckst, wie aus manchmal Mücken wirkliche Kommentarelefanten werden, kannst du Social Media auch einfach nicht recht machen. Ich nehme da jetzt bewusst nicht jeden,
logisch,
aber
ja.
So im Großen und Ganzen kannst du Social Media Erwartungen nicht erfüllen, weil du manchmal auch das oder oft das Gefühl hast, hier geht's jetzt auch drum, Aufreger zu erzeugen, hier geht's jetzt auch drum, Dinge einfach nicht wahrhaben zu wollen oder nicht sehen zu wollen oder sich bewusst über was aufzuregen, was eigentlich gar nicht so groß ist. Deswegen glaube ich, kannst du, wenn du das als Maßstab nimmst, dann bist du auf dem falschen Weg.
Lass uns den Blick nochmal auf den VfB richten, diesmal strategisch. Wie schätzt du den VfB als Transferverein ein? Also was macht Stuttgart im Vergleich zu anderen Bundesligisten gut?
Was Stuttgart sehr gut macht, ist Spieler zu finden, die Potenzial haben. Nick Woltemade ist sicher das beste Beispiel, heißt Spieler, die ein bisschen unterm Radar fliegen oder teilweise auch schon eine gewisse Summe kosten, aber dieses Potenzial sehr gut zu erkennen, was schlummert in diesem Spieler. Wenn du da mal die letzten Jahre anguckst, sind alle, über die wir jetzt als große Namen sprechen, eigentlich als kleine Namen gekommen. Stiller saß auf der Bank bei Hoffenheim, du hast Leveling, du hast einen Finn Jeltsch, der aus der zweiten Liga kam, du hast einen Ramon Hendricks, der aus der holländischen Liga von einem Absteiger kam. Also das sind alles Spieler, die ein extremes Potenzial haben, das der VfB gesehen hat und andere Vereine möglicherweise weniger oder weniger drauf gegangen sind. Das ist ein Punkt, den der VfB sehr gut macht, diese Spieler zu finden und diese Spieler dann, wenn es sein muss, zum richtigen Zeitpunkt auch abzugeben. Und zum anderen eine Mannschaftshygiene herzustellen, nicht nur mit diesen Spielern, sondern generell, die funktioniert. Du siehst, die Jungs haben Spaß, die arbeiten gut zusammen, sonst wären diese Erfolge auch nicht möglich. Da kommen dann Transfers wie beispielsweise ein Grischa Prömel mit rein. Da kommen dann
wobei das jetzt ja eine neue Transferstrategie fast schon ist, einen Spieler zu holen, der über 30 ist. Das hat es ja beim VfB schon ewig nicht mehr gegeben.
Ja, aber auf Spieler zu gucken, die gute Typen sind, gute Charaktere, die gut in der Gruppe passen, das macht der VfB schon im Großen und Ganzen auch sehr gut. Keinen zu holen, der nur kicken kann, aber diese Gruppe sprengt und wenn du ein paar besondere, freiere Charaktere mit dazu nimmst, dann nicht zu viel. Das ist ein Fehler, den, glaube ich, viele Vereine machen, wenn sie in diese Sphären, gerade bei teureren Spielern, mal kommen, zu sagen, wir gehen jetzt nur auf Qualität und am Ende passt aber das Kollektiv nicht zusammen. Das sind, würde ich sagen, die zwei Punkte, die Fabian Wohlgemuth mit seinem Team wirklich gut machen, diese Talente finden und dann das Potenzial zu heben, das dann vor allem Sebastian Hoeneß macht, aber dieses Potenzial zu entdecken und zu holen und zum anderen Spieler zu holen, die charakterlich sehr gut in diese Truppe passen und den VfB als Kollektiv besser machen, auch wenn sie jetzt als Einzelspieler möglicherweise nicht der sind, auf den du guckst und sagst, wow, was ein flashy Typ, beziehungsweise dieses Potenzial haben und im besten Fall noch den Kopf, den Charakter dazu.
Was ich spannend fand, du hast jetzt gerade zwei, ich sag's mal, Spielergruppen aufgezählt, die zwar ins gleiche Muster fallen wie von dir beschrieben, aber wenn ich mir jetzt einen Angelo Stiller angucke und einen Jamie Leveling, das waren Spieler, die mit großen Erwartungen nach Hoffenheim gegangen sind oder zu Union Berlin, die dort nicht erfüllen konnten aus unterschiedlichen Gründen. Und bei Finn Jeltsch oder bei Ramon Hendricks war es wieder anders. Das waren hochtalentierte Spieler, die der VfB aber im richtigen Zeitpunkt attackiert hat, sozusagen. Also ich finde, das macht es halt auch aus, dass man da nicht nur ein Modell fährt, also der junge Spieler, den sonst noch keiner auf dem Schirm hat, den man möglichst günstig bekommt, um ihn dann später teuer zu verkaufen, sondern dass der VfB da auch, also die Scheuklappen weit geöffnet hat, wenn man so möchte. Also Potenzial ist das Entscheidende, ja, aber man lässt sich zum Beispiel auch nicht davon abschrecken, wenn ein Spieler wie zum Beispiel Angelo Stiller in Hoffenheim erstmal nicht so gut funktionierte. Natürlich mit dem Vorteil, dass Sebastian Hoeneß diesen Spieler wahrscheinlich besser kennt als jeder andere. Also das ist schon ein Vorteil gewesen.
Das stimmt. Timing ist tatsächlich auch eine sehr wichtige Geschichte bei solchen Transfers, weil es manchmal so ist, du findest einen Spieler, du scoutest einen Spieler, du holst den Spieler, aber auch immer öfter so ist, dass du einen Spieler auf dem Radar hast, der sich dann möglicherweise noch entwickelt, der jetzt noch kein Transferziel ist, der jetzt noch nicht gut genug ist, vielleicht auch überhaupt nicht zu haben ist, noch nicht genau abzuschätzen ist, wie entwickelt er sich. Und dann hast du den mal auf dem Radar, dann schaust du dir den übers nächste halbe Jahr nochmal an, vielleicht versuchst du es dann, dann ist er aber nicht zu haben. Und ein Jahr später, zwei Jahre später ist dieser Spieler dann zu haben oder hat gerade eine Delle, ist deswegen finanzierbar. Also das ist ein Ablauf, der nicht unnormal ist, dass du einen Spieler auf dem Radar hast, den jetzt nicht akut holst, aber auch nicht komplett ad acta legst, sondern immer mal wieder hochholst, immer mal wieder nachguckst und irgendwann der Moment kommt, in dem du auf ihn drauf gehst.
Also kann man schon sagen, dass der VfB so in den letzten Jahren dann unter Fabian Wohlgemuth die Struktur nochmal professionalisiert hat und da einfach noch stärker geworden ist in der Rekrutierung spannender Spieler.
In der Rekrutierung und im Zusammenspiel mit dem Trainer. Ich denke, es hilft dem VfB auch sehr, dass mit Sebastian Hoeneß nicht nur ein super Entwickler da ist, was solche Jungs angeht, sondern einfach auch seit, wie lange sind es jetzt, 4 Jahren?
2023 kam er im März. Ja.
Also dann sind es dreieinhalb Jahren, einfach denselben Trainer hat. Dass du genau weißt, was für Spielertypen braucht der, dass du auch ein Verständnis für hast, was will er, was kann man ihm hinstellen, mit dem man arbeiten kann, wie ist diese Spielidee, weil du holst einen, kannst einen Spieler holen und der funktioniert überhaupt nicht, weil er nicht in diese Spielidee passt. Beim nächsten Trainer explodiert der aber. Wenn du da eine Kontinuität drin hast, hilft dem VfB natürlich auch. Aber gebt dir recht, sie haben diese Strukturen da nochmal professionalisiert und die sind mittlerweile auch sehr eingespielt, auch was das Team rund um Fabian Wohlgemuth angeht. Die wissen schon, was zu brauchen ist und die wissen auch, wie sie zusammenarbeiten.
Und ich denke mal, oder ich formuliere es als Frage, ist es dann auch so, dass du vielleicht von Beratern oder anderen Spielern, die eben nicht beim VfB spielen, ab und zu mal mitbekommst, wie attraktiv denn der VfB inzwischen auch geworden ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es für viele junge Spieler, aber vielleicht auch für etwas reifere Spieler schon was Besonderes inzwischen geworden ist, unter Sebastian Hoeneß trainieren und spielen zu dürfen.
Ja, das bekommt man schon mit, aber das geht ehrlicherweise in alle möglichen Richtungen. Aber grundsätzlich ist der VfB schon attraktiv geworden in den letzten Jahren. Das hat mit dem Erfolg zu tun. Das hat aber natürlich auch mit der Herangehensweise zu tun und mit dem, ja doch, ist es ein Fußabdruck? Nee, was ist denn das Wort? Mit der Philosophie, die zu erkennen ist.
Ja, verstehe ich. Wenn wir jetzt wieder auf die Branche an sich blicken, und den Blick dann nach vorne richten, wie siehst du die Zukunft des Transferjournalismus? Also wird zum Beispiel KI die Recherche verändern? Was kommt da auf uns zu? Was kommt auf dich zu?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich aktuell keine große Antwort habe. Ich glaube, KI wird Dinge beeinflussen, wird die Recherche in gewisser Weise verändern, wird dir noch einen besseren Überblick geben können, wird auch Vereine in gewisser Weise verändern, weil du dein Scouting auch noch mal ein bisschen anders ausrichten kannst. Wie der Transferjournalismus sich weiterentwickelt, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich finde, wir haben vorhin drüber gesprochen, er ist schneller geworden. Es gibt auch viele, die Aufmeldungen, die wir machen, die Kollegen machen, aufspringen und sie dann mehr oder weniger sauber zitieren. Aber
ich habe neulich gesehen, es gibt Reaction-Videos auf Transfer-Update. Menschen gucken sich das Transfer-Update an und reagieren darauf.
Geil, ja. Wusste ich doch gar nicht. Ja. Muss ich mir mal angucken. Auf YouTube. Muss ich mir angucken, ist ein Feld. Aber es gibt auch viele gerade Online-Portale, die eine Meldung nehmen, die sie teilweise 1:1 übernehmen und dazu schreiben, wie Sky sagte, das ist vollkommen legitim. Also sofern es im besten Fall richtig wiedergegeben ist und da nicht Teile der Wahrheit rausfallen, ist aber eine neue Entwicklung. Könnte mir vorstellen, dass es davon noch mehr gibt. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass das wieder zurückgefahren wird, weil dann irgendwann der Zuschauer, der Fan, ähnlich wie du das vorhin gesagt hast, sagt, hey, das ist jetzt alles so viel, ich will nicht mehr. Ich will diese Flut nicht mehr. Ich will mich auf ein, zwei spezialisieren, fokussieren, wo ich weiß, okay, da kommt was und lieber habe ich 2-3 Tage gar nichts und dann ist es richtig, als jeden Tag 10 Meldungen zu haben und davon stimmen 8 nicht oder passieren am Ende nicht. Ich kann mir beides vorstellen und ich glaube, es ist da wichtig, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, der berühmte Zahn der Zeit, zu gucken, was passiert gerade, inwieweit gehst du einen Weg mit, inwieweit kannst du einen bisschen anderen Weg definieren, aber ich würde mir aktuell nicht zutrauen zu sagen, so sieht der Transferjournalismus in 5 Jahren aus.
Rechnest du damit, dass sich die Vereine vielleicht auch noch mehr verschließen? Bei mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gab ja 2 türkische Clubs, die nach Transfer-News Gegendarstellungen auf ihren Webseiten veröffentlicht haben. Also sprich, wie lange, glaubst du, dulden die Clubs diese Art der Berichterstattung noch? Merkst du dann eine Tendenz, dass man inzwischen vielleicht auf der einen Seite sagt, das gehört dazu, wir akzeptieren das ganze Business und arbeiten mit Transferjournalisten zusammen, oder erkennst du da vielleicht eher sogar eine Zurückhaltung?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall im Zusammenspiel, sprich in der Reaktion aufeinander, merkst du schon eine Entwicklung. Du merkst auf der einen Seite, dass Clubs in allen Varianten sich mehr darauf einstellen, dass diese Themen einfach mehr passieren. Manche bleiben bei einer Strategie einfach nichts zu sagen, vor allem als Club nicht, bis ein Transfer wirklich unter Dach und Fach ist. Andere gehen da anders mit um. Ich glaube, dass da einige Clubs auch gerade was ausprobieren und versuchen, ihren Weg zu finden.
Also Philosophiefragen sind das letzten Endes.
Das sind Philosophiefragen. Und wenn du türkische Clubs ansprichst, da ist es natürlich noch mal wilder als in Deutschland. Da ist es auch noch mal emotionaler. Und die sind da auch generell in ihrer Kommunikation Forscher. Also Ich glaube nicht, dass wir es erleben, dass der VfB hier irgendwann verkündet, dass morgen um 12 Uhr am Privatfliegerterminal in Stuttgart ein Neuzugang landet, ja, den namentlich schon nennen. Das passiert in der Türkei, aber da wird sowas auch kommuniziert. Das ist eine andere Herangehensweise. Deswegen finde ich, kann man das mit Deutschland oder aufs große Ganze gar nicht so runterbrechen. Aber was klar ist, ist, dass Clubs, dass Vereine auf diese Themen anders vorbereitet sind und dass sie auch anders, in gewisser Weise anders damit umgehen.
Ich will den Part zum Transferjournalismus dahingehend abschließen, dass ich dir die Frage stellen möchte, was ist für dich der Kern deiner Arbeit? Also warum machst du das alles?
In allererster Linie, weil ich Fußball liebe, weil ich gerne Fußball schaue, weil ich mich gerne mit Fußball beschäftige und weil ich gerne sehe, was passiert und weil ich gerne transportiere, was passiert und mich freue, wenn Menschen sich unterhalten fühlen und wenn ich Leuten das mitgeben kann, was mich als Kind auch schon fasziniert hat, nämlich mich mit Fußball zu beschäftigen. Das ist im großen Kern das, warum ich überhaupt in diesen Job gekommen bin und warum ich da überhaupt rein wollte und das auch immer noch mache. Die Liebe zum Fußball ist der ganz große Punkt. Und ein bisschen weiter gefasst, warum bin ich auch im Transferjournalismus so ein bisschen dahinter und versuche da weiterzugehen, mich weiterzuentwickeln, das auch als Thema für mich zu sehen ist, weil es mir Spaß macht, tiefer in den Fußball einzutauchen. Nicht nur von draußen drauf zu gucken, sondern wirklich zu verstehen, was passiert in diesem Business. Wie läuft so ein Transfer ab? Wie hängen Dinge zusammen? Wer hat wo was zu sagen? Welche Auswirkungen hat A auf B? Und was ist eigentlich hinter den berühmten verschlossenen Türen, was ist da los und was passiert da wirklich? Das ist das, was mich antreibt, auch in dem Bereich noch weiterzugehen, weil das eine Welt ist, in die du von außen, gerade als Fan, auch als Journalist am Anfang nicht groß reingucken kannst und die du dir nur mit Zeit und mit Passion für das Ganze dann erschließen kannst. Und ich finde das eine sehr, sehr spannende Welt und da will ich tiefer rein.
Danke, Dennis, für diese offenen Worte und deine Einblicke. Wir machen jetzt einen kleinen Schwenk nach diesem Deep Dive in die Welt des Transferjournalismus und wollen natürlich über das tagesaktuelle Geschehen rund um den VfB ein bisschen sprechen. Zum Beispiel über die letzten beiden Testspiele, die der VfB am Mittwoch in Offenbach und am Samstag gegen Paris FC absolviert hat. In beiden Spielen, würde ich schon sagen, überzeugte der VfB. Ja. Vielleicht sogar auf voller Linie. Klar, das 8-1 in Offenbach war ergebnistechnisch schon heftig, würde ich sagen. Aber was mich da besonders beeindruckte, war halt die Klarheit und die Intensität in vielen Aktionen, die man schon drin hatte. Man hat gegen Hollenbach gemerkt, die Beine waren schwerer. Ich fand, gegen Offenbach hat man dann gesehen, okay, der VfB hat das Ding einfach sehr fokussiert und fast schon gnadenlos runtergezockt. Du erkennst unsere Spielidee und man merkt, wie Spieler, die in der vergangenen Saison oftmals keinen Kaderplatz bekamen, inzwischen wirklich richtig gute Alternativen werden. Chris Olivier macht es bisher hervorragend, hat aus meiner Sicht gegen Offenbach sein bislang bestes Spiel gemacht in der Vorbereitung. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sebastian Rose, der sonst hier immer sitzt, also nicht hier, aber ihr wisst, was ich meine, der sieht Chris Olivier tatsächlich in der Startelf gegen Rostock und so langsam verstehe ich ihn. Mhm. Yannick Spalt haben wir vorhin auch schon angesprochen. Der scheint zumindest in den Testspielen das Upscaling problemlos hinzubekommen. Also der macht das herausragend. Laurin Ulrich spielt da auffällig in Offenbach. Milosevic trifft. Und dann ist da noch Lazar Jovanovic, der die Vorbereitung nutzt, um allen zu zeigen, was für ein toller Fußballer er ist. Wir haben also Olivier, Ulrich, Milosevic, Jovanovic, das sind alle Spieler, um die es ja auch immer mal wieder Wechselgerüchte gibt und gab. Wer von den Vieren hat denn deiner Meinung nach die besten Chancen in der kommenden Saison auf Einsatzzeiten beim VfB?
Ich würde sagen, ich würde Chris Olivier da auf jeden Fall nehmen, weil du auf der Rechtsverteidigerposition mit der Verletzung von Asignon und einem möglichen Abgang von Leo Stergiou schon in der Situation bist, wo du sagen kannst, da kannst du dich jetzt in den Fokus spielen. Deswegen kann Chris Olivier schon einer sein, sofern er denn bleibt und kein Wechselgo bekommt vom VfB. Ansonsten glaube ich, dass Laurin Ulrich ein super Kicker ist, der aber noch einen Zwischenstep braucht, dem das auch gut tut. Ich glaube, dass wir den dass der auch einen Schritt machen wird in diesem Sommer, weil es wirklich viel Interesse gibt. Jovan Milosevic finde ich super Stürmer, also hat definitiv Bundesliga-Format.
Das muss man kurz ansprechen. Ja. Mir ist gegen Paris aufgefallen, er hat immer wieder so Aktionen gehabt, wo er wirklich auch als klassischer Wandstürmer ganz gut funktioniert hat. Gute Ablagen gespielt hat, gleichzeitig aber dann auch immer wieder gute Laufwege gegangen ist. Also der gefällt mir auch gut, muss ich sagen.
Ja, sehen Sie auch beim VfB so. Aber ist, glaube ich, keiner, der jetzt die große Spielzeit bekommt, vor allem wenn wir von ausgehen, Jenan Pejinovic kommt noch, dann steht dein Sturmtrio und dann wird es da schwierig für ihn auf Spielzeit zu kommen, wenn er denn bleibt. Ich glaube auch, das ist nicht nur deswegen ein Abgangskandidat, weil er woanders mehr Spielzeit bekommen kann, sondern weil er eben schon diese Qualität hat und auch nicht für eine halbe Million oder eine Million irgendwo hinwechselt, sondern wirklich Geld in die Kassen spülen kann. Also es kann eine absolute Win-Win-Situation sein, wenn er dann geht oder wenn er einen neuen Verein findet. Lazar Jovanovic finde ich spannend, finde ich extrem spannend und ich kannst dir insofern nicht sagen, weil er alle Anlagen hat, um ein herausragender Spieler für den VfB zu werden in der nächsten Saison, weil er aber auch noch so roh ist, dass es vollkommen in die Hose gehen kann.
Ja.
Deswegen gehe ich, wenn du so fragst, gehe ich mit Chris Olivier.
Ich kann mich nur unbeliebt machen bei Lazar Jovanovic, weil der spielt natürlich herausragend und wurde zu Recht auch vom Trainer gelobt. Und das macht er auch gut. Ich sehe trotzdem noch ein Feld, das ich in den Testspielen noch nicht so ganz greifen kann. Es ist vor allem die Arbeit gegen den Ball. Ja, also natürlich gegen schwächere Gegner, keine Frage, da ist das natürlich jetzt auch nicht so die Kernaufgabe eines Rechtsaußen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du dann in der Bundesliga schon auf Kaliber triffst, wo du gewisse Qualitäten gegen den Ball haben musst, die Lazar bislang noch nicht nachgewiesen hat. Dafür ist er mit Ball aktuell wirklich herausragend. Was ich auch interessant finde, wir haben jetzt genügend Möglichkeiten gehabt, auch Fabian Bredlo in Action zu erleben. Auch hier wieder Bading, Hollenbach, das sind jetzt nicht die Gegner, wo er sich auszeichnen kann, das ist schon klar. Auch gegen Offenbach hat er nicht so viel auf sein Tor bekommen. Bei dem Gegentor würde ich ihm jetzt keine Schuld zusprechen wollen. Gegen Paris hat er schon deutlich mehr zu tun gehabt, hat das gut gemacht, hat Tore verhindert, erfüllte das Ganze sehr souverän. Ich hätte mir hier und da noch gewünscht, dass er vielleicht mit Ball ein bisschen schneller agiert. Da merkst du schon nochmal einen Unterschied im Vergleich zu Nübel. Bei Simon muss ich mir das auch erst noch angucken, aber das ist mir aufgefallen. Aber trotzdem würde ich sagen, hat er sehr, sehr gut gemacht. Sebastian Hoeneß hat jetzt ja auch mehrfach betont, dass der VfB den Markt aktuell beobachtet, sich Gedanken dazu macht, wie man jetzt damit eben umgeht, dass ein Dennis Simon länger ausfällt. Mich würde jetzt interessieren, ob du nach der Simon-Verletzung Handlungsbedarf beim VfB Stuttgart auf der Torhüterposition siehst oder ob du sagst, also mit den dreien, die wir jetzt aktuell haben, Funk, Triaccia und eben Bredlo sind wir gut aufgestellt.
Also ich würde sagen, wenn das so bleibt, dass Dennis Simon so Richtung Länderspielpause September zurückkommt, das ist aktuell der Plan, so sieht es aktuell aus, dann kannst du keinen neuen Keeper holen. Ich würde auf gar keinen Fall einen neuen Torwart zum VfB holen, weil du genau dafür Fabian Bredlo hast. Du hast mit ihm einen für mich guten Bundesliga-Torwart. Wird der in den nächsten 2 Jahren Nationalmannschaft spielen? Vermutlich nicht.
Ja.
Aber er ist ein guter Bundesliga-Torwart, der dir immer gezeigt hat, wenn er da war.
Ich muss reingehen. Er kann ja nicht Nationalmannschaft spielen, weil Manuel Neuer noch Nationalmannschaft spielt. Sorry, das war eine ganz wichtige Information, die ich mit reinbringen muss. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja, aber er ist ein guter Bundesliga-Torwart. Er ist hoch angesehen in der Mannschaft und er ist jedes Mal, wenn er gespielt hat, absolut solide. Er ist einfach ein guter Torwart. Und für was hast du eine Nummer 2 als für diese Situation? Dein erster Torwart verletzt sich für eine gewisse Zeit. Das ist jetzt auch nicht so, dass Dennis Simon ein Jahr ausfällt oder ein halbes, sondern wir reden hier von 4, 5, 6 Bundesligaspielen. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Dafür hast du diese Keeper. Fabian Bredlo macht das top. Ist für mich deswegen klar, dass er auch am Anfang die Nummer 1 sein muss. Und dazu kommt die Frage, was machst du denn, wenn kein neuer Keeper kommt? Jetzt mal ganz abgesehen von Bredlo und von seiner Rolle und Qualität. Wenn du jetzt einen Torwart holst, holst du dir entweder eine neue Nummer 2, einer, der vielleicht ein bisschen besser ist als Fabian Bredlo, der danach aber entweder auf die 2 geht und Fabian Bredlo wird der dritte Keeper, dann hast du Marius Funk eigentlich für nichts geholt. Oder du holst dir eine ganz klare Nummer 1, der dann aber auch nur kommt, wenn er die klare Nummer 1 ist und wenn du ihm sagst, du bist jetzt unser Torwart für die kommende Saison, zumindest mal bis zur Rückrunde. Du wirst keinen hochkarätigen Keeper kriegen, der sagt, ich mache 5 Spiele und dann setze ich mich auf die Bank, weil der ist zum einen zu teuer und der wird zum anderen andere Optionen haben. Wenn du ihn dann aber holst und sagst, du bist unsere 1, was machst du dann mit Dennis Simon? Du dein Riesentorwarttalent, dem alle vertrauen und bei dem das Potenzial aus allen Poren schreit und den setzt du dann aber wieder auf die Bank. Das heißt, du machst hier mit einem neuen Torwart, löst du entweder kein Problem, wenn du eine zweite Nummer 2 holst, machst dir aber neue Probleme, wenn du eine neue Nummer 1 holst und deswegen bin ich eigentlich ganz klar der Meinung, dass der VfB keinen neuen Keeper braucht, um Simon zu ersetzen, weil sie den mit Fabian Bredlo im Kader schon haben, weil dann Dennis Simon zurückkommt und seine Rolle einnehmen kann. Und das ist nach allem, was ihr jetzt, wann war es, letzte Woche nochmal konkreter reingehört, ist nach wie vor der Plan des VfB. Klar sondieren sie den Markt, sie müssen sich da umgucken. Stell dir vor, mit Fabian Bredlo passiert was, dann müssen sie auf jeden Fall vorbereitet sein. Oder bei Dennis Simon wird es doch schlimmer, dann müssen sie auf jeden Fall vorbereitet sein. Aber der ganz klare Plan ist, mit Bredlo in die Saison zu gehen. Und Dennis Simon wird dann, wenn er wieder fit ist, die neue Nummer 1. Und aktuell gibt es für mich da keinen Grund, das nochmal über den Haufen werfen zu müssen. Zumindest keinen, den ich jetzt aktuell kenne.
Wir haben eigentlich letzte Woche genau das Gleiche gesagt. Also wir sind uns da einig, der Fabi, der kann das. Ich will noch mal ein bisschen über den Paris-Test sprechen, etwas allgemeiner. Ich fand, beide Mannschaften hat man angesehen, dass sie Bock hatten zum Zocken. Beide Mannschaften spielten mit einer hohen Intensität, wie ich fand. Die Spielanlage der Pariser, die kam natürlich dem VfB so ein bisschen entgegen. Also es war keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt und abwartet. Ganz im Gegenteil, die wollten eben auch Fußball spielen. Was man dem VfB auf jeden Fall attestieren kann, ist, dass man wirklich schon deutlich die Abläufe erkennt, die Sebastian Hoeneß wichtig sind. Wir kommen schnell vors gegnerische Tor. Wir haben dann auch Abschlüsse. Klar, Thema Chancenverwertung war gegen Paris definitiv eins. Du hast das Ganze mindestens mal in der Zusammenfassung gesehen, gehe ich von aus.
Ja.
Wo ordnest du den VfB gerade leistungstechnisch ein? Also, was geht in der kommenden Saison, sofern du das jetzt schon kannst? Die Nationalspiele haben ja noch nicht mal mitgespielt.
Genau, also ich glaube, dass die Abläufe schon sehr gut sind. Ich glaube, dass du beim VfB, dass der VfB auf einem sehr guten Weg ist für den Stand der Vorbereitung, den wir aktuell haben. Ich glaube, dass die Abläufe defensiv nochmal ein Thema sein können, dass Sebastian Hoeneß hier im Trainingslager auch angeht, dass die Integration der Nationalspieler, die so schnell wie möglich auf Level zu bringen, nochmal ein Aufgabenfeld sein wird. Aber für mich steht der VfB Stand jetzt schon gut da. Die Ergebnisse finde ich in Testspielen eigentlich immer vollkommen irrelevant. Ja. Ich finde wichtiger, was siehst du an Prinzipien, die auch in der Bundesliga dann da sind, wie gut sind die Abläufe schon, wie gut ist die Kommunikation, und die ist aus meiner Sicht, ist das beides auf einem sehr, sehr guten Level. Und ob du dann am Ende gegen Offenbach 4-1, 8-1 oder 12-1 gewinnst, ist eigentlich nebensächlich.
Ja, also sehe ich ähnlich. Wir müssen auch nochmal über Rasa Jovanovic sprechen. Für mich ist er neben Chris Führig einfach der Spieler der Vorbereitung bislang. Chris Olivier.
Endlich. Ich hab den Namen Führig ehrlicherweise schon vermisst, weil wir so über die, ich sag mal, Jungs aus der zweiten Reihe ein bisschen gesprochen haben, die in die erste kommen könnten. Aber Chris Führig ist für mich der zusammen auch mit Maxi Mittelstädt, die schon von Beginn an dabei waren und bei denen du gar nicht das Gefühl hast, sie waren im Urlaub, sondern die direkt wieder in dieser Form sind, die topfit aus ihrem Urlaub zurückgekommen sind, auf einem sehr, sehr hohen Level, und die eigentlich da anknüpfen, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben, nämlich auf einem sehr, sehr hohen Leistungsstand.
Ja, und ich finde, gerade das 1-0 zeigt für mich nochmal ganz deutlich, welche zwei Spieler eben gerade diese Vorbereitung prägen. Es fällt nach einer Vorlage von Chris Führig, der auch gut nochmal umgeschaltet hat im Kopf, nachdem er sein erster Versuch, den Ball in die Mitte zu bringen, glaube ich, geblockt wurde, dann aber gedanklich so schnell war, den Ball wieder zurückgeholt hat, Jovanovic den Ball aufgelegt hat. Auch der macht es herausragend, weil er ihn nicht gleich abzieht, sondern den Ball kurz nach rechts legt, dann erst aus einem besseren Winkel sozusagen oder aus einer besseren Abschlussposition eben das Tor erzielt. Ich kann mich erinnern, auch noch in der ersten Halbzeit, logischerweise, weil er wurde ja zur Halbzeit ausgewechselt, gab es eine Szene, da hat er dann etwas überhastet abgeschlossen, hätte ich mir gewünscht, er hätte ähnlich gehandelt wie beim 1-0. Aber auch das will ich nicht kleinreden, überhaupt nicht. Ich finde, Jovanovic liefert einfach Argumente für mehr. Und jetzt bringe ich noch Badreddin Buanani mit rein. Sehr fleißig, sehr bemüht, aber auch etwas verkrampft, wie ich finde. Wie bewertest du das aktuell? Wer hat da die Nase vorne zwischen Jovanovic und Buonanni?
Ich würde trotzdem sagen, Buonanni noch ein bisschen, weil er ein bisschen reiferer Spieler ist, weil er noch ein bisschen mehr Grundqualität mitbringt, die sich dann auch auf die Bundesliga transferieren lässt. Also, dass der Jovanovic ein toller Kicker ist, ist klar. Das ist aber was anderes, ob du gegen einen Drittligisten oder gegen FC Paris in der Vorbereitung spielst oder dann gegen eine Bundesliga-Truppe, die im Saft steht. Ich glaube, dass es da für Buonanni einfacher wird und er das auch schon nachgewiesen hat, dass er auf diesem Level genauso performen kann. Das ist, glaube ich, ein Schritt, der bei Lazar Jovanovic noch fehlt.
Und zu Chris Führig müsste man vielleicht noch ganz kurz diesen Schwenker machen, dass er am Ende fast schon der Gewinner der WM war, oder? Also, dass er nicht mitfahren durfte, in Anführungsstrichen, sich vielleicht ausruhen konnte und jetzt top in shape auf dem Platz steht, ist ja für ihn fast schon ein Segen. Aber vielleicht wäre er noch besser, wenn er bei der WM dabei gewesen wäre.
Man weiß es nicht. Im Nachhinein, jetzt rein aus VfB-Sicht gesehen, sicher gut, dass er ein bisschen Erholung hatte. Er wird das garantiert anders sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr gerne mitgefahren wäre. Aber ja, jetzt ist alles, was war, ist vergangen. Und
das ist absolut so.
Für die jetzige Situation ist es gut für ihn, dass er erholt war, dass er so früh auch einsteigen konnte, dass er sich so präsent zeigen konnte. Also Chris Führig ist für mich, ich würde nicht sagen der Gewinner der WM, aber definitiv einer der ganz großen Gewinner der Vorbereitung. Für mich Gewinner der WM Dennis Undav, der, glaube ich, das, was die VfB-Fans schon immer wussten, was er für ein Typ ist, was er für ein Stürmer ist, das jetzt auch auf weltweiter Bühne gezeigt hat und nicht umsonst eigentlich deutschlandweit einen Undav-Hype ausgelöst hat. Das kam für mich nicht überraschend. Es freut mich sehr für ihn, aber das ist für mich, wenn du im deutschen Team von Gewinnern reden kannst, definitiv der ganz große Gewinner im deutschen Team, der diese WM für sich genutzt hat.
Was mir, um nochmal auf Chris kurz zu sprechen zu kommen, besonders gefällt, ist halt seine Entwicklung auch gegen den Ball. Das hast du jetzt auch wieder gegen Paris gesehen, deutlich mannorientierter, sein Pressing ist besser geworden und klar, mit Ball, das braucht man nicht erwähnen, das sieht jeder, der ist ja kaum zu stoppen, gute Laufwege, starke Dribblings.
Er ist ein reifer Spieler geworden.
Absolut, absolut. Das Einzige, was man auch wieder am Samstag monieren könnte, ist, dass er in zwei Positionen war, da sollte eigentlich ein Tor resultieren draus. Also er hat zweimal eigentlich eine gute Möglichkeit gehabt, noch ein Tor zu erzielen. Dennoch traue ich ihm enorm viel zu in der kommenden Saison. Ich glaube, da kann sich noch mal ein bisschen steigern zu dem, was wir ja eigentlich jetzt in der Rückrunde schon bewundert haben, muss man sagen. Immerhin STR-Spieler der Saison geworden. Ah. 2026, nicht Dennis Undav.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Gut, also Dennis Undav hätte sich ja auch verdient mit der Quote.
Absolut.
Hätte sich keiner beschweren können. Aber ich mag so, ich würde ihn jetzt mal einen kleinen Außenseiter-Kandidaten nennen, mag ich. Wenn die es dann gewinnen, hat er sich definitiv verdient. Und ich finde, Chris Führig ist ein perfektes Beispiel für einen Spieler, der nicht von jetzt auf nachher explodiert ist und der mit 18 keiner kannte und der mit 19 Weltstar war, sondern einer, der sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Du merkst bei ihm von Jahr zu Jahr, wie er besser wird, wie er in bestimmten Punkten besser wird. Und selbst wenn er, vorletzte Saison, beziehungsweise ein bisschen Hinrunde letzte Saison war, wenn er mal so ein Leistungsloch hat, wenn er auf dem Platz auch mal einer ist, der mal auf der Bank sitzt, der nicht diesen Einfluss, diesen Impact aufs Spiel hatte, wie man es von ihm gewohnt ist, selbst dann wird der besser, weil das eine Phase ist, wo er dann im Kopf noch mal stabiler wird, wo er das rausziehen kann, diese Situation gemeistert zu haben und dann am Ende als besserer Spieler rauskommt, weil er eben diese kleine Delle mal hatte. Und das ist was mich an Chris Führig total beeindruckt, dass er eben kontinuierlich immer ein bisschen besser wird und so mittlerweile für mich zu einem klaren Nationalmannschaftskandidaten und für mich auch Nationalspieler geworden ist.
Und genau das, was du sagst, hat man in der Phase gesehen, als Hoeneß ihn immer von der Bank gebracht hat. Er kommt da mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Selbstverständnis aufs Feld. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass er jetzt unbedingt mit jeder Aktion zeigen muss, was er kann, sondern er ist mannschaftsdienlich, er glänzt in den richtigen Momenten, er macht es auch einfach, ja, also nicht immer kompliziert und mit dem Kopf durch die Wand. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen, wie er sich aus dieser kleinen Delle befreit hat und einfach eine unfassbare Rückrunde gespielt hat. Wer Chris sagt, muss auch Maxi sagen, ist klar, du hast es vorhin schon gesagt. Ich glaube, auf den verschossenen Elfmeter braucht man nicht groß eingehen. Das passiert halt mal, das Testspiel ist mir egal.
Der VfB hat wieder ein Elfmeter-Problem.
Ja, also, wenn es das ist, ich kann damit leben. Ja, dann gewinnen wir halt nur 4-0 gegen die Bayern. So. Aber Fakt ist, der ist gut drauf. Du hast gerade den verschossenen Elfmeter angesprochen. Ich will natürlich die obligatorische Rettungstat per Kopf auf der Linie erwähnen. Die hat er in der vergangenen Saison auch zweimal gezeigt. Wir haben, also Sebastian und ich, darüber gesprochen, dass wir dennoch auf der Linksverteidigerposition eine kleine Schwachstelle ausmachen, weil du hast eigentlich nur Maxi Mittelstädt als gelernten Linksverteidiger. Du hast Ramon Hendricks, der das spielen kann, keine Frage. Josh Wagnermann wurde jetzt auch mal als Linksverteidiger eingesetzt, hat es auch schon in der Bundesliga gespielt. Aber wie schätzt du die Lage ein? Müsste der VfB vielleicht auf der Linksverteidigerposition sogar nochmal nachjustieren in diesem Fenster?
Müssen ist ein großes Wort. Ich finde, das ist eine Position, wo man es kann, wo ein Spieler mehr sicher nicht schaden würde. Aber ich sage nicht, sie müssen es, weil du hast Ramon Hendricks angesprochen. Das ist einer, der rausrücken kann. Du hast eine top besetzte Innenverteidigung. Heißt, ein Ramon Hendricks auf links führt jetzt auch nicht zu großer Katastrophe in der Innenverteidigung. Und du siehst immer mehr, dass der VfB gar nicht aus dieser starren Viererkette agiert, sondern dass sie immer wieder Dreierkette spielen mit Maxi auch mal als linken Innenverteidiger oder aber mit, in dem Fall dann auch mal Ramon Hendricks als linkem Innenverteidiger. Und dann brauchst du keinen Linksverteidiger, dann brauchst du eher diesen linken Wingback, den sie beim VfB im Kader definitiv haben. Deswegen glaube ich, schadet es nicht, wenn da einer kommt. Aber es ist jetzt keine Position, wo ich sage, wenn da keiner mehr kommt, dann musst du Bauchschmerzen haben und hoffen, dass da nichts passiert, sondern das ist schon eine Position, wo die der VfB ganz gut ausgleichen kann.
Ich bin sowieso mal gespannt, wie das sich in der Viererkette darstellen wird in den ersten Pflichtspielen, weil auf rechts haben wir jetzt schon mehrfach über Olivier gesprochen, der konnte Werbung für sich machen, auch gegen Paris war das gut, bis auf dieses Laufduell, was er verloren hat, was er glaube ich aber auch kaum gewinnen konnte, ja, hat das sonst sehr, sehr gut gemacht. Dann hast du mit Jeltsch, du hast es gesagt, Rakesh, Chabot, Hendricks, einem wirklich starken Dank, Axel Sagadou, ja, 5 absolute Top-Innenverteidiger. Und Sebastian Hoeneß hat da schon die Qual der Wahl. Wie sieht denn die Dennis-Bayer-Viererkette des VfB Stuttgart aus, wenn du dir eine zusammenbauen könntest? Stand jetzt.
Stand jetzt würde ich sagen, ich würde gehen mit... ich mach's mir jetzt einfach und sag, kommt auf den Gegner an.
Sehr gut.
Wenn du Dominanz brauchst, wenn du... eine Stabilität brauchst, dann ist für mich Jeff Chabot eigentlich gesetzt. Dann ist Ramon Hendricks daneben gesetzt. Wenn du das spielerische Element willst, dann würde ich Jeltsch statt Chabot reinstellen. Wenn du mich auf eine festnagelst, sage ich Innenverteidigung Jeltsch Hendricks. Rechtsverteidiger ist eine offene Position, würde ich Stand jetzt Wagnermann hinstellen mit Olivier als Herausforderer. Ja. Wenn er wieder zurück ist, wird Asignon da eine große Rolle mitspielen. Stand jetzt.
Ja.
Wenn jetzt die Saison beginnt, würde ich da Joscha Wagnermann hinstellen. Links müssen wir nicht drüber reden.
Das ist Maxi.
Das ist klar, da spielt Maxi.
Wir sind uns einig. Ich hatte genau die gleiche Aufstellung. Sebastian, wie gesagt, Hardcore-Olivier-Fan, hat gesagt, der spielt rechts. Wir werden gucken, wie es kommt. Und wenn man so weitergeht, auch auf der Doppel-6, das ist ja schon brutal, was wir da inzwischen zu bieten haben mit Schema, Stiller, Brömel, Karasor, der wieder da ist. Ja, den hat man fast schon vergessen, weil er ja zu Beginn der Vorbereitung nicht am Start war. Du hast Spalt, der es sehr gut gemacht hat. Yihit haben wir angesprochen. Perspektivischen Kandidat für die Zentrale, definitiv, wenn der sich so weiterentwickelt. Wir haben darüber gesprochen, dass Čatović so ein bisschen raus ist, aber was ich sagen wollte, ist eben, dass der VfB inzwischen, wenn man es vergleicht mit der Saison 24-25, dieses Problem ausgemerzt hat, dass man eben nur Stiller und Karasor auf der Doppel-6 hat. Und jetzt ist man enorm breit aufgestellt. Ich weiß nicht, wie man das lösen möchte, weil alle, die ich jetzt aufgezählt habe, würde ich ohne mit der Wimper zu zucken aufstellen.
Das Spannende in der Situation ist für mich, dass du da, kommt auf den Gegner an, noch viel, viel breiter auslegen kannst, weil du ganz unterschiedliche Typen hast. Du hast mit Karasor einen, der selten nach vorne geht, der da definitiv nicht seine Stärken hat, der aber gut, der eine gute Übersicht hat, der gut orchestrieren kann. Du hast mit Stiller deinen bisschen tieferen Spielmacher, heißt, du kannst die zwei sehr gut zusammenspielen lassen. Du hast mit Prömel jemanden, der die harten Wege geht, der immer wieder mit nach vorne geht, der dir eine Zusatzoffensivoption gibt, der für mich als zweiter Achter spielen kann, der als Zehner auch spielen kann, der aber auch den ekligen Part neben Stiller spielen kann. Also der ist da auf sehr vielen Positionen oder Nischen in der Position einsetzbar. Heißt, du kannst da wild zusammenwürfeln, was brauchst du für dein Spiel? Brauchst du ein bisschen mehr Kontrolle? Brauchst du ein bisschen mehr defensive Stabilität? Oder brauchst du eben diesen dynamischen Spieler, der vorne mit reingeht? Das ergänzt sich sehr, sehr gut und das sind unterschiedliche Spielerprofile.
Und das macht halt auch eine Spitzenmannschaft aus, muss man an der Stelle sagen, dass sie so viele Profile haben und qualitativ nicht abfallen, wenn sie unterschiedliche Profile einsetzen.
Und jetzt
alle haben Stärken.
Jetzt kannst du natürlich sagen, mein Gott, wer soll denn da spielen? Da ist doch einer unzufrieden. Aber am Ende hast du immer wieder gesehen, dass diese Dreifachbelastung eine ist, die wirklich eine ist, die Spieler wegstecken können, aber nicht alle tun, die bei Spielern dazu führen, dass sie auch mal ein bisschen platter sind und die am Ende, wenn du das gut steuerst und wenn du das von Spiel zu Spiel ein bisschen anpasst und wenn die Abläufe bei jedem Pärchen in jeder Konstellation funktionieren, auch dafür sorgen, dass am Ende trotzdem jeder auf seine 30, 35 Spiele kommt und eben nicht platt ist am Ende und du eben nicht Sorgen haben musst, dass Stiller und Karazor jetzt 48 Spiele nebeneinander 90 Minuten durchspielen.
Und überspielt sind.
Und möglicherweise bald überspielt sind oder vielleicht mal eine Verletzung riskieren oder mal angeschlagen spielen müssen, sondern du kannst da jetzt sehr, sehr gut steuern. Und diese Breite im Kader, die hat der VfB über die letzten Jahre extrem gut ausgebaut, weil sie nicht den Fehler gemacht haben, einen Nick Woltemade 1:1 ersetzen zu müssen und nur weil 70 Millionen reingekommen sind, jetzt 50 Millionen wieder rauszublasen für einen, der das möglicherweise genauso gut kann, sondern dieses Geld clever investiert haben in 2-3 Jungs, die Breite verstärken und die potenziell dann auch die Spitze verstärken können. Und ich finde, das zahlt sich immer mehr aus. Das zahlt sich jetzt noch mehr aus als in der letzten Saison, in der letzten Saison noch mehr als in der davor. Und der VfB ist da kadermäßig, stand jetzt sehr gut aufgestellt, fast eher zu groß als zu dünn.
Also grundsätzlich bin ich auch wirklich sehr optimistisch bislang. Also alle Auftritte geben mir eigentlich ein gutes Gefühl bezüglich der neuen Saison. Gegen Paris sahen wir aus meiner Sicht eine sehr gut balancierte, gut gestaffelte Mannschaft. Daxo, ich habe es vorhin gesagt, wird von Spiel zu Spiel sicherer, dadurch auch besser. Pressing sieht gut aus. Für meinen Geschmack dürfen wir noch ein bisschen aktiver gegen den Ball werden. Das ist mir schon auch aufgefallen. Da sah man in manchen Phasen dann schon, dass es vielleicht gerade einfach Vorbereitung ist und noch nicht der Regelbetrieb. Und ich fand, Paris war halt einfach eine gute Herausforderung zum aktuellen Zeitpunkt. Sie hatten mit Coleo Show einen Spieler, der mich auch beeindruckt hat. Man hat schon gesehen, warum Paris für den 14 Millionen bezahlt hat. Ja, also der hat jetzt keinen hohen Marktwert, aber auch bei ihm die Perspektive ist enorm. Das 2:2, ich sehe es wie du, passt für mich. Ist mir am Ende egal, ob die ein Spiel hoch gewinnen oder 2:2 spielen. Das war alles in Ordnung. Der VfB hatte das Chancenplus. Und was wir vielleicht auch noch an der Stelle erwähnen wollen, ist natürlich Emmanuel Mbemba gute Besserung zu wünschen. Der musste verletzt ausgewechselt werden. Ich habe jetzt mal gesucht, habe bislang noch keine Meldung gefunden, die Schwere der Verletzung irgendwie erklärt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht allzu schlimm ist, aber dennoch wollten wir ihm gute Besserung wünschen. Dennis, jetzt nicht erschrecken, denn jetzt kommt das Transfer-Update.
Das ist CBS, oder?
Ja, das ist Fox. Absolut.
Fox.
Wenn wir Dennis schon da haben, müssen wir natürlich auch ein Transfer-Update machen, so wie er das von uns kennt. Heute haben wir aber einen richtigen Experten da und schwafeln nicht nur dummes Zeug. Fakten wurden geschaffen, Dennis. Leo Sauer wurde letzte Woche als Neuzugang vorgestellt. Wir haben ihm vergangene Woche auch schon ein bisschen den Hörern und Hörerinnen näher bringen können. Vertrag bis 2031, Ablöse irgendwas bei 14 Millionen, Boni kommen noch oben drauf. Ein guter Deal für den VfB?
Ja, ich glaube schon, weil er einer ist, der genau zu diesen Transfers passt, die ich vorhin angesprochen habe, der auf jeden Fall die Breite verstärkt, der das Potenzial hat, die Spitze beim VfB zu verstärken, der noch Riesenpotenzial hat, der der eine gute Geschwindigkeit mitbringt, der ein super Dribbler ist, der nochmal ein bisschen Druck auf Chris macht, der
und ihn auch entlasten kann.
Ja. Danke. ein Gedanke. Der auch, sag mal, finanziell für einen 20-Jährigen nicht billig ist, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, du hast da Haus und Hof verkauft und All Coins on Leo Sauer, ist für mich ein guter Deal. Ist für mich ein super Deal, ehrlicherweise.
Viele VfB-Fans wünschen sich Pečinović als Königstransfer für die neue Saison. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, was ausschließlich an der hohen Ablöseforderung der Wolfsburger liegt. Hier in Grassau ist Pečinović noch nicht aufgetaucht. Wir haben vorhin mal geguckt.
Wird er auch nicht mehr?
Das war vorhin meine Frage. Aber was viel wichtiger ist, steht er denn am 21. August in Rostock oder eine Woche später beim Bundesliga-Start in München im Brustring auf dem Platz? Was ist deine Prognose?
Ich glaube, er wird beim VfB landen. Ich wage es aber nicht, eine Prognose abzugeben, wann das soweit ist, weil der VfB, glaube ich, auch ganz gut beraten ist, da noch ein bisschen abzuwarten. Pečinović hat sich klar bekannt, er will zum VfB, er hat unter anderem dem FC Porto abgesagt.
Was ich verstehen kann, nachdem ich da war. Wir sind gegen die ausgeschieden.
Ach, das meinst du nicht?
Der Stachel sitzt noch tief. Und wer will denn mit so einer Mannschaft zusammenspielen? Wir haben die Spiele erlebt. Richtige.
Ja, eklige Gruppe, schöne Stadt. Aber
die Stadt ist schön, das stimmt. Aber er kann ja gerne dann noch mit uns vielleicht in der Champions League dorthin reisen und sich dafür revanchieren, was uns in der Europa League widerfahren ist.
Das definitiv. Nee, aber ich glaube, dass sich das noch eine Weile ziehen wird, nach allem, was ich höre, ohne irgendwas ausschließen zu wollen. Er wird definitiv nicht hier aufschlagen. Ich glaube, dass er am Ende VfB-Spieler werden wird. Auf einen Zeitpunkt würde ich mich da aber nicht festlegen.
Bilal El-Kanus, auch über ihn und einen möglichen Abgang, diesmal in den letzten Tagen viel. Ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen, wenn ein Premier League Club kommt und bereit ist, 55, 60 oder mehr Millionen hinzulegen, dann wird es schwer sein, ihn zu halten. Aber wie realistisch ist es denn, dass es einen Club gibt in der Premier League oder vielleicht auch woanders, der solche Summen für Bilal bietet?
Also ich weiß, es gibt Stand jetzt zwei Premier League Clubs, die Interesse an ihm haben, die sich mal erkundigt haben. Ich würde es nicht ausschließen, dass da einer kommt mit solchen Summen. Ich würde auch sagen, Bilal El-Kanus ist der Spieler, den der VfB da am ehesten abgeben würde, weil er sehr viel mitbringt, weil er einen Wiederverkaufswert hat, weil er einen Markt hat, weil er auf einen Schlag eben viel Geld bringt und weil er ein super Kicker ist für mich in diesem aktuellen Kader, aber auch einer ist, der ersetzbar ist, weil du beispielsweise mit Dennis Undav jemand hast, der diese Position spielen kann, weil du mit Thiago Thomas jemand hast, der diese Position spielen kann, alle natürlich ein bisschen anders, nicht dieser klassische Spielertyp, aber das VfB-Spiel jetzt auch im Grunde nicht drauf ausgerichtet ist, dass du einen klassischen Maradona-Zehner-Regisseur hast, der über den alles läuft, sondern das verteilter ist. Deswegen ist Bilal El-Kanus einer, wo ich sagen würde, das ist einer der Tafelsilber-Jungs, die sehr viel Geld bringen, sportlich nicht so reinschlagen, wie es für das Geld auch mal sein kann, ja. wenn er nicht mehr da ist. Und wie gesagt, der VfB muss Geld einnehmen. Deswegen glaube ich, ist er einer, der am Ende zu einem sehr großen Wechselkandidat werden wird, je weiter der August fortschreitet.
Und du siehst da auch einen Markt in diesen Sphären für ihn. Also dass es Clubs gibt, die so viel bereit wären, für ihn zu zahlen.
Ich sehe da einen Markt. Ob es am Ende 60 Millionen werden, weiß ich nicht. Er hat eine gute WM gespielt. Aber er hat das sehr gut gemacht letztes Jahr. Er hat eine gute WM gespielt, kennt die Premier League. Ja. Also ich sehe da definitiv einen Markt, ob es am Ende 60 werden oder 50. Das kann ich noch nicht einschätzen. Das kann sich auch schnell entwickeln. Hast du einen Club drin, ist es meistens ein bisschen billiger, als wenn noch ein zweiter drin ist, der ihn als Prio ausmacht. Das kann sehr dynamisch werden, siehe Nick Woltemade. Deswegen Summe schwierig, aber das ist definitiv einer, der einen sehr, sehr hohen Millionenbetrag auf einen Schlag bringen kann.
Jeff Chabot, da soll Beşiktaş vorgeführt haben. Erstens, stimmt das? Und zweitens, war das Angebot über 10 Millionen jetzt die Anzahlung oder zahlt Beşiktaş in Yen? Also.
Klassisches Jein. Es gab kein Angebot, zumindest keins, das offiziell beim VfB eingegangen ist. Dementsprechend kann ich dir auch nicht sagen, ob sie in Lira oder in Euro zahlen würden. Es gibt Kontakt zwischen der Chabot-Seite und zwischen Beşiktaş. Es ist bekannt, dass sie ihn zumindest auf dem Schirm haben. Es gibt aber kein offizielles Angebot, das beim VfB angeht oder angekommen ist und gibt jetzt auch keine Bestrebungen, Jeff Chabot abzugeben.
Jetzt machen wir noch eine Schnellfragerunde. Du antwortest nur mit Ja oder Nein, wenn es geht. Bleibt Jamie Leveling beim VfB?
Ja.
Sehen wir Kaspar Janda in dieser Saison im Brustring?
Nein. Klares Nein.
Trennen sich die Wege von Angelo Stiller und Sebastian Hoeneß in diesem Sommer?
Nein.
Finn Jeltsch wird noch bevor er den VfB verlässt, A-Nationalspieler. Ja. So, sehr gut. Also, dann habe ich nur noch eine Frage und das beschäftigt sich mit der Kadergröße. Wir haben aktuell 37 Spieler im Kader, wenn man die NLZ-Spieler alle mit einbezieht, die jetzt eben vorspielen durften. Wie groß wird denn der Kader nach dem 1. September sein, deiner Meinung nach? Weil wir erinnern uns, ein Ziel war es ja, die Kadergröße unter 30 zu drücken.
Ich sag 28 Spieler.
Oh ja, also da geht noch was, würdest du sagen.
Da geht definitiv noch was, da muss noch was gehen. Ich glaube, dass du ein paar NLZ-Spieler wieder automatisch abziehen musst, weil du eine zweite Mannschaft hast, die in der umkämpften dritten Liga spielt. Und für die Jungs, ich denke an beispielsweise Ertuğ Yigit, ja. Auch möglicherweise ein Yannick Spalt, genau der richtige Schritt ist, da nochmal anzugreifen in der Leaderrolle. Das wird also automatisch passieren, die dann mal bei der ersten Mannschaft reinschnuppern, aber bei der zweiten spielen. Da reduzierst du schon mal ein bisschen und dann hast du relativ viele Kandidaten, die noch gehen könnten. Wir haben Stergiu, wir haben Milosevic, wir haben Lazar Jovanovic, wir haben Bilal Elkanus, wir haben dann noch, Leveling, als Kandidat, der zumindest einen sehr großen Markt hat.
Das wollte ich gerade sagen.
Der potenziell Vereine anzieht, die möglicherweise für ihn attraktiv werden und die auch dann gleichzeitig die Kohle haben, ihn zu zahlen. Deswegen würde ich ihn da aus dieser Rechnung nicht komplett rauslassen. Aber du hast Spieler, die gehen können. Du hast Einnahmen, die generiert werden müssen. Und du hast auch ein, zwei Spieler, die auf der Suche sind und dementsprechend, glaube ich, wir landen am Ende bei 27, 28 Spielern, was auch für mich eine gute Größe für einen Champions-League-Kader ist.
Und Sebastian Hoeneß wäre damit, glaube ich, auch ganz zufrieden. Dennis, das war schon auch für uns eine interessante Folge. Lass es mich so sagen, wir sind 5 Stunden hierher gefahren, dann bei 38 Grad 2 Stunden in der Sonne gebraten worden. Dann haben wir uns hier hingesetzt, auf einmal fuhr der Rasenmäher hinter uns durch. Der Rasensprinkler ging an, da drüben haben Kinder Fußball gespielt, was wir natürlich unterstützen. Hunde bellen, es gibt hier alles Mögliche an Stechflugzeug, was uns angreift und sticht. Wir werden überall Stiche haben morgen.
Wir kommen in der Welt des rasenden Reporters.
Absolut, aber es war mir eine Ehre und es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben ganz viele Sachen besprochen. Wir haben alles geschafft, was ich mit dir besprechen wollte. Und das ist bei mir eigentlich nicht üblich. Also das zeigt halt deine Professionalität. Du weißt, wie du Fragen zu beantworten hast, ohne dass ich noch groß Nachfrage stellen muss. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit uns hier in Grassau warst.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Herkommen. Ich finde es immer noch Wahnsinn, dass ihr extra dafür hierher gefahren seid. Ich dachte, du wärst eh da und dann lässt sich's gut verbinden. Freut mich umso mehr.
Wir machen das möglich. Ein Hinweis habe ich aber noch. Am Samstag steigt in Bad Cannstatt das große VfB-Saison-Opening. Neben dem Test gegen Everton gibt es natürlich wie immer auf der Mercedesstraße noch die Fanmeile. Die Profis sind am Start. Frauen und Männer, muss man natürlich dazu sagen. Es wird eine Bühne geben, wo wahrscheinlich dann auch diverse Funktionäre sich dann nochmal vorstellen und natürlich euch begrüßen zur neuen Saison. Also kommt vorbei, genießt diesen hoffentlich schönen Tag in Cannstatt. Ich habe geschaut, es gibt noch genügend Karten für das Spiel gegen Everton. Wer zum Beispiel immer mal eine Stehplatzkarte haben wollte in der Cannstatter Kurve, der kann eine bekommen und das Ganze ist auch bezahlbar. Also schaut, dass ihr am Samstag vor Ort seid und dann seht ihr sehr wahrscheinlich braungebrannte Spieler, einen braungebrannten Trainerstab, denn hier ist es wirklich unfassbar warm und sonnig, aber ein Stück hat er auch. Gut, nächste Woche ist Sebastian wieder da. Wir nehmen am Dienstag auf. Bei euch wird das Ganze dann am Mittwoch erscheinen. Und ich hoffe, ihr seht uns das ein bisschen nach, dass das jetzt hier eine etwas andere Folge war mit Atmosphäre und einem quietschenden Tisch. Danke für euer Verständnis. Bis dann. Ciao.